dann läuten wir hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung ein und gehen zu dem, was wir mit den Interpretationen getauscht haben, nämlich der Agenda-Konsultation. Herr Große hat sich ja freundlicherweise für die Agenda-Konsultation zuständig erklärt. Und auch das ist schon ein bisschen sozusagen auch auf dem ASAF-Meeting, obwohl es noch ziemlich früh ist. Und die vier Fragen, kommt der Kunstmann noch nicht? Die vier Fragen, achso, jetzt kommt das Essen oder so. Die vier Fragen, die bei ASAF gestellt werden, sind eigentlich extrem abstrakt. What are your expectations from the agenda consultation? What are the critical issues that you consider the agenda consultation should address? Should the current research program inform the agenda consultation? And if so, how? And do you have any suggestions or proposals to withdraw projects? Herr Große hat ja nun mal so alles Mögliche aufgelistet, wo man Themen heraus ableiten könnte. Was mir eigentlich in den Sinn kam, war zu überlegen, wie war das eigentlich vor 3-4 Jahren, als wir die Agenda-Konsultation gemacht haben. Und damals hat der IASB ja mit leichten Varianten 3 Töpfe aufgemacht, Framework, dicke Projekte und Maintenance. Und die Grenzziehung zwischen Maintenance und dicken Projekten ist nach wie vor eine wunde Grenzziehung, die nicht so richtig funktioniert. Was damals auch immer sehr stark aufgekommen ist, ist sowas wie eine Period of Calm. Und wir sind im Moment wieder sehr stark nah, nicht zuletzt mit dem IS1 und oder der Disclosure Initiative, an den vermeintlich low-hanging fruits, wo man dann zweimal im Jahr irgendwo wieder 3 Texte von anfasst oder so etwas. Und nochmal, wenn ich an diese abstrakten Fragen für die ASAF-Members denke, what are your expectations from the agenda consultation? Konkrete Themen, ja, aber eben auch der Blick darauf, wie das Volumen insgesamt ist und wie mal diese Grenzziehung zwischen ständigen Repair und Maintenance und mal der Ruhe an der Front gemacht wird, wie auch immer man das formuliert und wie auch immer nachdrücklich man das formulieren kann. Wenn jetzt jeder mit so einer Shoppinglist kommt, dann können diese Shoppinglist irgendwie zusammengefügt werden und vielleicht kommt auch so ein bisschen Überlappung da drin vor, 100% mit Sicherheit nicht. Die Shoppinglist wird lang und wenn hier auch danach gefragt wird, ob man vielleicht auch was streichen würde, jein, dahingehend, dass Sachen, die einfach auf dem Programm stehen und nie angefasst werden, sicherlich daraufhin überprüft werden sollten, warum sie denn immer noch draufstehen und immer noch nichts passiert. Und oder die gesamte Durchlaufzeit und Ähnliches kommt einem dann auch in den Hinterkopf. Und natürlich soll das Research Program irgendwo Sinn und Zweck haben, aber einfach nur zu sagen, das soll Sinn und Zweck haben, hilft ja nichts, wenn dann wieder ein Arbeitsprogramm dabei rumkommt, was nie 100% Planung ist, dazu da über den Haufen geworfen zu werden, aber hinkommt, aber irgendwo eben, was kann man denn in 4 oder 5 Jahren erreichen, was muss erreicht werden, das fehlt mir irgendwie so. Lange Vorrede.
Also ich glaube, das Thema Period of Calm ist etwas, wo man den Nerv der meisten Constituents betreffen würde. Im Finanzdienstleistungssektor mit Sicherheit nochmal stärker, weil da im Augenblick sicherlich nicht drauf geguckt wird, was bei einer Rechnungslegung passiert, weil in der Regulatorik einfach so wahnsinnig viel unterwegs ist. Und sie sagen, wir werden im Augenblick überschüttet mit irgendwelchen Anforderungen aus allen möglichen Bereichen, deswegen haltet euch mal ein bisschen zurück. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Unternehmen um Revenue Recognition und Leases eine Menge an Implementierungsarbeit zu leisten haben werden über die nächsten Jahre, wird auch dort das Verlangen, jetzt irgendwie eine nächste Großbaustelle aufzumachen, eher begrenzt sein. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, so, dass wenn man ein Großprojekt angeht, sagen wir Performance Reporting oder Abgrenzung von EK und FK oder sonst irgendeines dieser Riesennüsse oder Immaterielle, ja nicht in den nächsten 2-3 Jahren mit einer Antwort um die Ecke kommen wird, sondern das sind ja wieder Projekte, die dann im Zweifelsfall 5, 8, 10 Jahre laufen werden, bis man da mal irgendwas Fertiges hat, sodass man sagt, das passt dann mit einer Period of Calm ja immer noch. Was mir wichtig ist, ist, dass man tatsächlich eine Konsolidierung durchführt und dieses ständige Abpflücken der Low-Hanging Fruit mal ein bisschen bereinigt. Ich muss sagen, das Feedback, was wir ziemlich einheitlich aus unserem Mandantenkreis zurückbekommen, ist, dass die einfach nicht mehr hinterherkommen mit der Änderungsgeschwindigkeit, wo irgendwo rumgebastelt wird am Framework. Ob das jetzt irgendwo Repair and Maintenance ist, ob es ein Short-Term-Fix ist, ob es jetzt ein kleinerer Improvement ist, die Leute sagen einfach, wir blicken das nicht mehr. Ja, vor allen Dingen blicken wir nicht mehr, wenn da in irgendeiner Form so ein Draft im Änderungsmodus rauskommt, dann werden mir 3,5 Texte von vorgelegt. Ich fange da nicht an, jedes Jahr das Ding neu zu lesen und zu sagen, wie sieht denn IS1 jetzt aus? Ja? Hinzu kommen die ganzen Consequential Amendments, die auf einmal irgendwo wie Jack out of the box da irgendwo drinstehen. Und man sagt, wer hat denn das da reingeschrieben? Das sah doch mal anders aus. Und dann muss ich wieder nachgucken, wodurch ist das jetzt zustande gekommen? Also Maintenance sollte sich meines Erachtens wirklich darauf beschränken, dass man sagt, wenn ihr echt irgendwo einen Kracher identifiziert, der nachweislich einfach ein Problem in der Praxis auslöst, dann geht das Ding an, aber dann seht im Zweifelsfall zu, dass ihr da ein paar PS auf die Straße bringt. Viele der Dinge, die für mich auf der Implementierungsagenda stehen, sind nice to have, aber nicht must have. Also da würde ich Potenzial sehen, die Agenda tatsächlich mal auszudünnen.
Wie ist denn das im Zusammenspiel mit dem IFRIC? Das IFRIC ist mehrfach, auch gerade im europäischen Kontext, als dysfunctional bezeichnet worden, weil der eine oder andere meint, gerne mehr Material bekommen zu sollen. Und die Grenze zwischen dem, was IFRIC, zwischen NIFRIC und AIP macht, ist ja relativ gleitend. Wie geht man denn damit um, dass eben der eine sagt, ich will, und der andere sagt, ich will nicht? Wo kriegt man da die sinnvolle Balance hin?
Ja, vor allen Dingen, der sagt, ich will, der sagt es so lange, bis er die Lösung bekommt. Dann sagt er, nee, das wollte ich aber nicht. Also ich glaube, denn ich erinnere mich ja daran, dass der Wayne Upton auch durch die Welt gezogen ist und gesagt hat, ich habe jetzt übrigens eine ganz andere Toolbox und jetzt könnt ihr euch drauf gefasst machen, jetzt ändern. Packen wir die Dinge an. Und man muss sehen, dass natürlich dann auch nicht so viel daraus geworden ist, aber ich glaube nicht, dass man das dem Wayne Upton primär vorwerfen muss, sondern dass man das halt natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass man dann Angst vor potenziellen Lösungen letztendlich auch hat und die man vielleicht gar nicht haben möchte. Und das heißt, ich glaube, dass diejenigen, die da immer viel schreien, dann auch häufig die Ersten sind, die dann sagen, wenn die Lösung da ist, nee, das war aber nicht so gemeint. Ja. Und deswegen bin ich ganz vorsichtig mit denen, auf die zu hören, die da immer sagen, da muss viel passieren. Ja. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das IFRIC nicht so einen schlechten Job macht, aber ich meine, das ist meine subjektive Einschätzung. Und ob wir wirklich so viel mehr Regelungen haben wollen und brauchen, natürlich finden wir permanent Dinge, wo wir was haben wollen, aber wenn wir uns anschauen, scheitern wir im Accounting insgesamt, würde ich sagen, nee. Und wenn ich mir überlege, was da manchmal für Fragen auch angetragen werden mit den ganzen Finanzinstrumenten oder so, also IFRIC, da sich wirklich um alles kümmern würde, wäre uns damit so wirklich gedient, ich weiß es nicht, ja, deswegen ist immer dann auch politisch motiviert und so, also ja, wäre da vorsichtig und kann deswegen auch verstehen, wenn das ISB sich dann auch nicht permanent immer treiben lässt. Ich persönlich bin damit zufrieden, wenn ich mir anschaue, was über dem Teich passiert mit dem EITF. Ich wollte das nicht stattdessen haben, das muss ich ganz klar sagen. Also der Ansatz würde mir nicht passen.
Ja, ich möchte mich eigentlich den beiden Vorrednern anschließen in den beiden Hauptaussagen. Also erstens, dass wir, glaube ich, viel höhere Änderungsrate mit mehr Interpretationen nicht benötigen und das auch nicht unbedingt die Qualität der Rechnungslegung verbessert und für die Anwender, aber auch für die User insgesamt zu viel ist. Und das bezieht sich aber dann auch auf die Änderung vom ISB. Hier ist vielleicht auch mal anzudenken, ist es mit diesen jährlichen Updates wirklich so eine gute Idee? Ich meine, wenn man wirklich einen Riesenknaller, wie du gesagt hast, Andreas, hat, der beseitigt werden muss, wenn man sieht, hier läuft was komplett auseinander, okay, da gibt es immer eine Notwendigkeit, auch kurzfristig was zu machen und dann auch die Mittel, die soll es geben. Aber das sollte eher der Ausnahmefall sein. Wenn ich mir sonst so die Annual Improvements ansehe, dieses Sammelsurium an kleinsten Änderungen mit den ganzen Consequential Amendments, wie du es genannt hast, in den anderen Standards, ist wirklich schwierig. Vielleicht nicht für die ganz großen DAX-Unternehmen und IFRS-Anwender, wobei die für die natürlich auch in der Organisation sowas auszubreiten, ist auch für ein großes Unternehmen natürlich aufwendig. Aber für die vielen kleineren der 800 IFRS-Anwender in Deutschland ist das, glaube ich, fast nicht mehr zu bewerkstelligen. Und Hier ist die Frage, ob man da den Änderungsrhythmus nicht ein bisschen länger zieht. Also brauchen wir jedes Jahr sozusagen hier ein Update oder kann man gewisse Sachen vielleicht auf einen größeren Rhythmus, einen längeren Zeitraum schieben. Wir müssen ja nicht ganz hinten runterfallen, aber dass man wirklich dann eine ganze Palette hat, die man in einen Schwung dann aufnehmen kann. Nur mal so ein Gedanke.
Ja, ich sehe also ich vielleicht nur, damit das auch klar war, ich bin nicht der Meinung, dass es Stillstand geben soll. Also das war nicht so gemeint. Ich glaube schon auch, und wir bekommen das ja auch über ESMA etc. mit, wenn ich natürlich merke, dass es eine Welle an IFS-5-Fragen gibt, vielleicht macht es dann tatsächlich Sinn, mal sich so etwas anzuschauen, ja, wenn man einfach merkt, das ist was, was sozusagen permanent dazu führt. Aber ob ich jetzt wirklich bei IFS-2 dann nochmal rumfrickeln muss und schauen muss, dass ich das Instrument dann noch behandeln muss, wo der Standard sowieso schon so im Detail drin ist und dann habe ich stattdessen den Standard der IFS-5, der relativ schlank ist und wo ich viele offene Enden habe, die auch relativ, wo auch relativ schnell intuitiv verständlich ist, dass der Standard da nicht ganz eindeutig ist. Aber beim IFS-2, wo wirklich nur die größten Spezialisten sowieso verstehen, was da überhaupt noch passiert und dann da nochmal reingehen. Also dann, könnte ich mir das vorstellen, dass man sozusagen dann, das scheint ja bei IFS-5 vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man Punkte sammelt und dann sagt, okay, jetzt ist das einfach so viel angekommen, dann müssen wir das halt mal anschauen. Und natürlich, klar, es gibt noch andere Themen, wie dass es derzeit eben auch für ein gesamtes Produktspektrum keine Antwort gibt, also konkret eben bei IS-19-Fragen, bei Contribution-Based Promises, ja, da gibt es zwar jetzt, denke ich, schon auch eine Bilanzierungspraxis, aber da kann ich nicht wirklich sagen, dass das durch den Standard-Setter aktiv beantwortet wurde und das sind schon Themen, die ich da sehen will, aber genauso wie eben dann diese Annual Improvements. Natürlich, jedes Einzelne macht für sich Sinn. Das ist immer der Punkt. Sobald ich ins Detail reingehe, kann ich schwer sagen, hey, das ist Unsinn, das zu machen. Aber nicht dann. Aber ich glaube immer so, dieses von dem kleinen Teil hinzukommen und dann doch nach oben gehen und auch mal die Gesamtperspektive ein bisschen zu betrachten, das wird sicherlich Sinn machen. Ja.
Absolut. Und als Stillstand wollte ich auch nicht hier propagieren. Aber man muss sich mal, wenn man sich dann mal zum Beispiel IS-12 ansieht, der Anwender, man muss sich anschauen, was passiert bei ESMA, bei den Enforcern, was gibt es hier in Entscheidungen. Dann befasst sich regelmäßig das Interpretations Committee mit diesem Standard draftet mal die Interpretation, zieht sie dann wieder zurück. Non-Agenda Decision, die aber dann doch einen Impact hat letztendlich auf die Anwender, zumindest dann final über andere Wege, auch wenn es keine Binding Guidance gibt vom IC. Dann haben wir eigentlich im IS-12 meistens irgendwo im Annual Improvement auch öfters was drin. Also das ist ein Sammelsurium sozusagen an kleineren Pieces, die übers Jahr hinweg sich ansammeln und zu verschiedenen Zeitpunkten dann auch relevant werden. Also wenn das Interpretations Committee eine Non-Agenda Decision fällt, dann muss ich die sozusagen sofort reflektieren, auch unterjährig, was schon wieder schwierig ist. Dann habe ich die Annual Improvements. Da wäre dann der Wunsch, glaube ich, aus einer Anwendersicht, dass man sagt, gut, man geht das mal grundlegend an, wie das skizziert ist für den IFS-5 und sagt, okay, dann haben wir wirklich eine ganze Problemsammlung und dann machen wir aber nicht jedes Jahr, sondern dann vielleicht alle 5 oder 10 Jahre tatsächlich mal einen Rutsch an Verbesserungen für den Standard, die man dann in einen Rutsch auch einführen kann in die Organisation. Aber diese kleinteiligen Änderungen, die kriegt man auch gar nicht kommuniziert in so einer Organisation. Also da ist die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht sich dadurch enorm.
Bitte um Verzeihung, wenn ich mich an der Stelle mal einbringe. Ich fand einen Gedanken gerade interessant, den ich mal aufgreifen würde. Aus meiner Erfahrung mit der EFRIC-Arbeit, glaube ich, könnte man einen Schluss ziehen, der jetzt zum Thema Agenda-Konsultation passt. Das EFRIC selbst erhebt ja regelmäßig, wie viele Anfragen sie haben, welche Themen, wie sie die abarbeiten. Ich habe die Zahlen jetzt nicht hier, aber so ungefähr im Auge, dass die Anzahl der Anfragen stetig zugenommen hat. Die Anzahl und damit der Anteil der nicht beantworteten oder letztlich abgelehnten Fragen, aber auch immer mehr wird. Das heißt, das, was letztlich zu einem Vorschlag für ein Amendment führt oder gar zu einer Interpretation, ist zahlenmäßig sogar geringer geworden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die AIPs zeitlich, das passt gar nicht mehr, dass man einmal im Jahr irgendwie Änderungen vorschlägt. Das hat sich schon ein bisschen verschoben. Jetzt hat man gleich mal einen Zyklus ganz weg ausgelassen. Ich meine, man sieht, dass die Anfragen immer spezifischer werden, weil die Antwort des IFRIC fast immer ist nicht widespread. Oder ist keine Diversity vorhanden? Und letztlich gibt es aber auch die Antwort, dass im Rahmen ihrer Kompetenz also eine Antwort nicht möglich ist. Und dann heißt es immer, man muss da mehr in die Tiefe gehen und Broader Scope Project draus machen. Ich denke, es mag vielleicht glücklich sein, dass das IFRIC immer weniger punktuelle Änderungen vorschlägt. Aber letztlich ist, und das klang ja gerade an, es wahrscheinlich sinnvoll, nicht einmal im Jahr, also zeitlich gesehen, Änderungsvorschläge oder Sachverhalte zu sammeln, sondern thematisch gesehen zu sammeln. Und Sie haben jetzt ja in den letzten 2 Jahren noch intensiver die IFRIC-Tätigkeiten alle gewürdigt, begleitet und wir haben es ja auch regelmäßig schriftlich festgehalten. Es gibt eben Standards, wo sich zeigt, in den letzten 5 Jahren gab es so und so viele Anfragen und so viele theoretische Änderungsvorschläge. Das könnte man mal zum Kriterium machen, was ins Arbeitsprogramm muss, aus der Richtung der Interpretationsaktivitäten oder Anfragen. Also ganz überspitzt könnte man sagen, das Thema AIP sollte man streichen und dafür eine Art andere Themenbündelung aufnehmen als, ich sag mal, formelle Variante und damit Rubrik im Arbeitsprogramm. Vielleicht sogar mit einem Automatismus oder so.
Ich finde den Gedanken charmant, der hat, glaube ich, nur einen Webfehler. Und der fängt dort an, wo jemand sagt, ich hätte da aber eine Änderung in IFRS 5, die mich jetzt gerade ganz massiv drückt. Ja, die nächste Änderung für IFRS 5 ist aber erst in 5 Jahren vorgesehen. Ja, soll ich jetzt 5 Jahre im Grunde genommen schräg bilanzieren? Da würde ich eigentlich schon ganz gerne ein bisschen früher die Lösung haben. Ich glaube, dass die Wahrnehmung dessen, was ist jetzt ein kapitales Problem und was ist ein weniger kapitales Problem, halt sehr unterschiedlich ist. Und das zweitens die Frage, wie viel Arbeit dafür notwendig ist, um dieses kapitale Problem aus der Welt zu schaffen, natürlich auch eine weitere Dimension ist. Ja, wenn wir uns alle einig sind, dass wir viele Probleme bei IFRS 2 haben oder bei IAS 12 oder bei IAS 32, dann ist das sicherlich richtig. Nur wenn wir sagen, jetzt lass uns das mal beheben, dann stellt man halt fest, dass man häufig eine Tiefenbohrung machen muss und dann ist man sehr schnell wieder bei einem recht großen Projekt. Insofern hatte ich tatsächlich überlegt, ob es eventuell tatsächlich bei einem Mixtum bleiben muss, dass man sagt, themenorientiert ist wahrscheinlich tatsächlich einfacher zu verdauen. Wenn ich mir allerdings mal die Agenda angucke bei diesen Implementierungen, stellt man häufig fest, dass gar nicht ganz genau klar ist, welchem Standard eigentlich ein Problem zuzuordnen ist, denn häufig sind es Wechselwirkungen zwischen 2 Standards. Ja, IFRS 10, IAS 28 taucht im Augenblick ständig auf als Kombination, wo man sagt, da ist irgendetwas offensichtlich neu verabschiedet worden, wo man Cross-Cutting-Issues mit bestehendem Regelwerk offensichtlich so nicht gesehen hat und die Dinger, die poppen halt hoch, wenn die Leute in die Implementierung hineingehen. Soll ich jetzt da sagen, naja, da warten wir mal, bis der Post-Implementation-Review kommt oder bis der nächste Zyklus, wo wir uns mal wieder mit der Equity-Methode beschäftigen wollen, durch ist? Oder soll man da sagen, na, wir haben das Problem schon gesehen und deswegen gehen wir es dann jetzt doch mal ein bisschen frühzeitiger an? Also ich glaube, man muss sich wahrscheinlich eine kürzerfristige Toolbox lassen. Ich glaube nur, dass das AIP maßgeblich entwertet worden ist durch diese vielen kleinteiligen Projekte, die man aufgenommen hat. Diese Small Amendment Projects, die man jetzt separat geführt hat, lassen eigentlich den Eindruck entstehen, man braucht das AIP gar nicht mehr. Denn das, was jetzt tatsächlich ein bisschen drängender ist, das macht man in einem singulären Programm. Und das, was im Zweifelsfall nicht so drängend ist, das schiebt man in irgendeiner Form weg. Ja.
Bei allen Agenda-Diskussionen scheint mir immer die Gefahr zu bestehen, dass man das Due Process Handbuch eigentlich schon mit kommentiert. Das heißt, 2 Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, kommen mir noch in den Sinn. Das eine ist, das Stichwort ist gefallen, Post-Implementation Review. Man hat sich bisher ja nur darauf verständigt, welche zu machen. Oder man hat bisher nur IFRS 8 und IFRS 3 gemacht. Man hat aber zum Beispiel nur sehr vage darüber gesprochen, was man mit IAS 36 macht, was ja bei IFRS 3 schon mal nahe liegen würde, da auch mal deutlicher hinzugucken. Und man hat eigentlich alle alten Standards großräumig beiseite geschoben. Indirekt hat man den IAS 19 sicherlich irgendwo auf dem Schirm, weil eben diese anderen neuen Pläne da sind und einem schon ohne großen Post-Implementation-Review klar ist, dass das heutzutage nicht mehr so ganz zueinander passt. Aber wie weit wollen wir uns denn im Rahmen, weil das so schön heißt, What are your expectations from the agenda consultation, eben auch daraufhin aufs Glatteis begeben zu sagen, ihr müsstet eigentlich auch ein paar mehr Post-Implementation-Reviews machen oder mindestens einen pro Saison oder irgend so etwas und auch mal die alten mit einbeziehen und dann bei den neuen, ich glaube, dass wir da auch immer noch großzügig aneinander vorbei reden, nicht immer sagen, die müssen nach 2 Jahren Anwendung erfolgen. Die können nach 2 Jahren Anwendung erfolgen, das ist aber dann die Geschmacksrichtung so, was haben wir übersehen, dieses etwas kleinteilige hinterher bügeln, oder aber es gibt die, die man erst nach 10 Jahren oder sowas macht, wo man dann auch die entsprechende empirischen Untersuchungen hat, wo man eben sieht, was aus dem Standard geworden ist oder was aus dem Standard gemacht worden ist, und dann wirklich erstmal zu sagen, wir waren völlig auf dem Holzwege. Das andere ist ein Thema, was wir insgesamt eigentlich bisher immer sehr großräumig umlaufen haben, das sind die Effektstudien. Es geht ja auch irgendwo um Ressourcen, sowohl Ressourcen beim ISB, Mitarbeitern, Bordzeit, als auch bei uns. Und nicht nur, weil das im Moment in Europa sehr Mode ist, aber sind wir eigentlich damit zufrieden, wie Effekte beim auf die Agenda nehmen, durch den Prozess und am Ende bisher vom ISB mit aufgenommen werden? Ist das so ein Selbstläufer oder sind wir doch der Meinung, bei aller Liebe dafür, dass das mit Cost-Benefit immer alles so schwierig ist, dass wir es immerhin noch sehr schwer mit den Benefits machen, mit den Kosten, das kriegen wir vielleicht noch so halbwegs hin, müsste der ISB nicht da auch eben seine Arbeit etwas verändern, um die Effekte stärker mit aufzunehmen? Hat vielleicht nicht unbedingt mit der Agenda-Konsultation zu tun, aber die Agenda-Konsultation hat eben irgendwas ja mit großen thematischen Dingen und Ressourcenverteilung zu tun. Und insofern würde ich es nicht mehr von vornherein ausblenden.
Ja, ich teile die Einschätzung. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist sozusagen, was das ISB jetzt aktuell machen würde. Ich glaube, dass wenn ich in die Vergangenheit schaue, würde ich das auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, früher wurden halt im Endeffekt, da hatte David halt gesagt, er möchte gern das Flugzeug halt auf die Bilanz soll, und dann haben wir gesagt, okay, mach mal einen Standard raus. Ich glaube, so lief das früher ein bisschen. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen heute immer noch so durchgehen würde. Und ich wüsste jetzt gar nicht, sozusagen, wie jetzt das IASB sich das aktuell sich mit der Frage auseinandersetzt. Wenn man immer noch sagt, ja, das hat sie im Endeffekt im Wesentlichen nicht getan, das würde heute halt der Hans, sagt halt, ich möchte einen eigenen Standard für Fahrräder, in Holland kennen wir die halt noch und so. Also wenn das so laufen würde, dann würde ich sagen, da müsste man da noch stärker reingehen. Ich muss sagen, mir fehlt das Gefühl, sozusagen einzuschätzen, wie stark die jetzt das aktuell mit einbeziehen in ihre...
Es ist ja indirekt drin in der Frage, should the current research program inform the agenda consultation, if so, how? Das heißt, wer setzt denn überhaupt die Research-Agenda? Das ist ja etwas, wo der eine oder andere immer wieder gesagt hat, das wird nicht von Allen gerade vorgegeben, aber da geht der eine oder andere seinem Hobby hier nach und der andere seinem Hobby da nach. Und oder als Research wird auch bezeichnet, dass man einfach mal auflistet, in welchen Standards welche Diskontsätze benutzt werden, und dann ist der Research abgeschlossen, dann wird festgestellt, dass 10 verschiedene Varianten bestehen, aber damit hat es sich dann auch. Ja, wo fängt die Agenda-Konsultation an? Vor Research oder hinter Research? An sich würde sinnigerweise man doch sagen, dass der Research eben unter anderem auch Untersuchungen anstellen muss, was für Probleme bestehen da draußen. Einmal, weil die Standards nicht vorhanden sind oder weil sie nicht mehr mit den derzeitigen Vorkommnissen zu tun haben. Und dann wäre das sicherlich der Ausgangspunkt für die Agenda-Konsultation.
Ja, alle Fragen sind, glaube ich, oder keine Frage ist einfach. Ich glaube, da wohnen halt so 2 Herzen also in der eigenen Brust. Wenn man sagt, Research ist natürlich etwas, wo man denkt, da soll sich jemand austoben vermeintlich. Andererseits ist es zu gefährlich, hat er doch zu viel Porzellan, in dem er sich bewegen kann, wenn da potenziell weltweit relevante Standards rauskommen. Und deswegen ist man dann so auf den ersten Blick geneigt zu sagen, ja, Researcher sollen die ruhig mal sich ein bisschen austoben. Andererseits, um Gottes Willen, was kann da rauskommen? Dann ist das schwierig. Und wie man sowas dann institutionalisieren kann, dass man sagt, ja, also aus meiner Sicht können da im Research die Flanken eben schon etwas breiter sein, aber natürlich muss man im Detail mal sagen, nee, genau an der Stelle wollte sie dann doch nicht so breit sehen, wenn man dann nämlich sieht, was sie dann da fabrizieren. Von daher kann ich da ehrlicherweise persönlich keine eindeutige Antwort geben. Wie gesagt, wahrscheinlich würde ich so emotional sagen, ja, macht es natürlich Sinn, dass man auch mal mit der Akademie, mit den Akademikern spricht, und die sind zwar regelmäßig an der Praxis vorbei, aber es vielleicht auch ganz interessant, die mal zu hören. Also das würde ich da vorher nicht, von daher nicht ungern komplett unterbinden. Andererseits weiß ich eben auch, dass im Einzelfall dann eine Lösung kommt, wo die Constituency sagt, nee, das hat man eigentlich aber nicht gesagt, und wird andererseits gesagt, ja, aber erst sagst du mir, ich soll was machen, soll mir frei Gedanken machen, und dann sagst du mir aber nachher, nee, das war aber nicht in der richtigen Intention, in der richtigen sozusagen Stoßrichtung. Das ist ein bisschen schwierig. Von daher denke ich, dass natürlich eine gewisse Begleitung dieses Prozesses irgendwo Sinn macht, aber wie der genau stattfinden soll, muss ich zugeben, kann ich nicht genau sagen.
Ich glaube, in der Historie hat man damals einen Programmschritt abgeschossen, den ich aus heutiger Sicht eigentlich sehr sinnvoll finde, ihn wieder einzuführen, nämlich das Statement of Principles oder Draft Statement of Principles. Wenn ich mir angucke, wie das Standard-Setting im Augenblick funktioniert, dann gibt es im Grunde genommen zwischen, hier kommt ein Agenda-Vorschlag und ein Diskussionspapier und ein Standardentwurf, eigentlich nirgendwo einen Aspekt, wo man sagt, was sind denn so die Kernpflöcke, die man eigentlich einschlagen will. Denn die geben einem dann doch die Möglichkeit, als erstes mal zu testen, ist es eigentlich überhaupt etwas, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Wenn man dieses als Beispiel nimmt, dann würde in so einem Draft Statement of Principles stehen, das Ziel sollte es sein, sämtliche Finanzierungsvorgänge auf die Bilanz zu bringen. Zu klären ist in diesem Projekt, ob Leasing-Vereinbarungen Finanzierungsvorgänge sind. Wenn Leasing-Vereinbarungen Finanzierungsvorgänge darstellen, dann müssten sich daraus folgende Eckpfeiler ergeben. Diese Dinger waren relativ grob, ja, waren ein paar Seiten, aber da standen im Grunde genommen die wesentlichen Kernthemen eigentlich als Flöcke drin. Wenn man sich daran erstmal gesund stoßen kann, dann kann man zumindest mal sagen, okay, wir haben jetzt mal alle irgendwo abgeholt und haben an der Stelle dann auch getestet, im Hinblick auf Effekte, ist das wirklich etwas, was man tatsächlich angehen sollte oder nicht. Im Augenblick stellt man diese Grundsatzfragen eigentlich sehr, sehr spät im Prozess. Ja. Wir diskutieren jetzt im Augenblick, ob denn ein Lease tatsächlich eigentlich eher ein Service ist oder ob es ein Finanzierungsvorgang ist. Das ist eigentlich eine Sache, die hätte man vor 10 Jahren stellen sollen. Ja. Das ist etwas, was im Grunde ganz an dem Anfang der Sache gehört. Und das ist eigentlich etwas, was in einem Diskussionspapier eigentlich auch nicht wirklich untergebracht wird. Ein Diskussionspapier ist für mich im Grunde genommen etwas, wo ich das Thema mal aufbereite, wo ich verschiedene Varianten vorstelle, aber das Ergebnis dieser Varianten müsste dann eigentlich zu irgendeinem Zwischenschritt führen, wo man sagt, so, das ist das Ergebnis des Diskussionspapiers, daraus würden wir folgende Kernprinzipien ableiten, bevor man im Grunde genommen gleich zum Exposure-Draft weiter marschiert. Das wäre praktisch nochmal so eine First Line of Defense, wo man sagen könnte, haben wir das jetzt richtig verstanden? Können wir uns darauf verständigen, dass das hier tatsächlich so die wesentlichen Punkte sind, die man abarbeiten sollte? Und dann können wir uns nachher meinethalben über die Art der Abarbeitung zanken. Aber das hielt ich eigentlich für sehr, sehr sinnvoll. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der Frage der Agenda-Konsultation zu tun, aber ich glaube, es zeigt ein bisschen den Schritt zwischen Research, im Research Paper, einem Diskussionspapier, im Exposure Draft fehlt eigentlich noch irgendetwas in der Toolbox, wo man sagt, ich brauche noch irgendwo ein prinzipienbasiertes Dokument, in dem die Kernpflöcke im Grunde genommen eingeschlagen werden. Und da gehört für mich das erste Mal auch so eine Cost-Benefit oder eine voraussichtliche Effektanalyse hinein.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die eigentliche Agenda-Konsultation erst relativ spät in 15 auf den Markt kommt. Warum auch immer es jetzt schon auf der Agenda steht mit diesen 4 etwas abstrakten Fragen. Versucht einer irgendwie mal so die Eckpfeiler für die Agenda-Konsultation jetzt hier abzufragen. Was ist es denn, was wir damit hinterlegen wollen? Können wir ja einen kurzen Beauty-Contest durchaus noch machen. Bestimmte Großprojekte vorschlagen? Wollen wir 3, 4 Großprojekte vorschlagen? Wollen wir sagen, nicht mehr als 3, weil ihr ohnehin erstmal mit einigen immer noch nicht fertig seid? Denn wir haben ja spaßeshalber damals schon gesagt, die erste Agenda-Konsultation war Dry Docking oder wie auch immer man das nennen soll, Trockenschwimmen. denn ihr seid noch so zu mit allem, bis zur nächsten Agenda-Konsultation wird da ja gar nichts draus, weil ihr mit gar nichts anfangen könnt. Insofern sollte man für ja, ein bisschen Period of Calm plädieren bei der Maintenance, so die abstrakteren Dinge sagen, oder hat jemand ein konkretes Maintenance-Thema, was unbedingt aufgebracht werden sollte, was noch nirgendwo steht, von der Konsolidierung des Arbeitsprogramms reden, dann aber vielleicht schon tatsächlich den kurzen Beauty-Contest für die Großprojekte machen. IS-19?
Flächendeckend IS-19 oder Teilprobleme von IS-19?
Also ich denke, dass das Thema Contribution-Based Promises wurde ja vom IFRIG diskutiert und im Endeffekt hat man da auch noch den IFRIG D9 damals ausgegraben und hat dann gemerkt, dass man den Scope wahrscheinlich, man ist schon am Scope, glaube ich, gescheitert, mehr oder weniger, und hat das dann, glaube ich, ad acta gelegt. Und ich bin mir auch, ich sage es auch ganz offen, ich kenne die Lösung auch nicht, aber ich glaube schon, dass es zumindest etwas ist, dass das IASB sich anschauen sollte, weil es im Endeffekt doch eine Population ist, an die wahrscheinlich mittlerweile die Mehrzahl der Pläne in Unternehmen ausmacht. Und ich glaube zwar schon, dass es dafür eine, denke ich, eine sinnvolle Bilanzierung derzeit gibt, aber die ist halt im Endeffekt angelehnt an den Standard, an die Überlegung, die es IFRIG damals geführt hat. Und ich glaube, dass man den Punkt schon auch mal aufgreifen sollte, um mich zu wiederholen, auch ungeachtet der Tatsache, dass das eine schwierige Fragestellung ist. Mir ist schon bewusst, dass das IASB nicht einfach gesagt hat, nö, das machen wir nicht, aber keine Lust haben, sondern weil sie gemerkt haben, das ist schwierig, aber das an sich bedeutet ja nicht, dass man es nicht machen sollte.
Bringt mich auf eine Frage, die inhaltlich etwas mit dem zu tun hat, was du vorhin genannt hattest, IFRIG ist dysfunctional, der Vorwurf wird erhoben. Ich glaube, dass es, wenn etwas dysfunctional ist, ist es die Zusammenarbeit zwischen IFRIG und dem Board. Die ist dysfunctional, weil man sich ständig irgendwas hin und her schubst. Ja, IFRIG schubst was von der Agenda, weil gesagt wird, der Board hat es drauf und der Board nimmt es aber dann nicht auf. Die Frage ist, du hattest vorhin mal gesagt, ein IATF-System möchte ich nicht haben. Die Amerikaner haben ihr IATF-System auch ein Stück weit geändert, in der Weise, dass IATF jetzt selbst auch nichts mehr verabschieden kann, sondern alles im Grunde genommen durch den Board genehmigt werden muss. Also da haben sie ein Stück weit praktisch das IASB-System abgekupfert. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, könnten wir uns vorstellen, dass IFRIG durchaus einen Schnellschuss macht, damit erstmal Ruhe an der Front ist und Rechtssicherheit besteht, dass man aber sagt, der IASB soll das Thema trotzdem nochmal sauber angehen. Um ein Beispiel zu nehmen. Unsere Discount Rates bei IAS-19 wurden im Augenblick abgelenkt, weil man sagt, das ist viel zu groß und das ist Cross-Cutting und der IASB hat sowieso alles auf der Agenda, was am Ende des Tages keinem geholfen hat. Was im Grunde genommen nur dazu geführt hat, dass die Diversity in Practice im Zweifelsfall noch größer geworden ist und wir dann ständig mit den Regulatoren aneinander geraten. Bringt eigentlich keinem was. Wäre es an der Stelle hilfreich gewesen, wenn IFRIG gesagt hätte, wir kriegen ein Mandat durch den Board, wo wir sagen können, wir machen jetzt eine quick and dirty Lösung, die ist jetzt sicherlich nicht die schickste auf der Welt und ist auch nicht konzeptionell so wahnsinnig begründet, aber die stellt Rechtsfrieden her und Sicherheit her. Die nimmt Diversity aus der Praxis heraus und gleichzeitig geht praktisch ein Auftrag an den Board, nehmt das Thema mit auf eure Research Agenda und guckt euch das mal sauber an. Und das könnte man bei verschiedenen Dingen machen. Das könnte man bei den IAS-32-Projekten machen, die da im Grunde genommen auch ständig angeladen worden sind, wo man sagt, so, wir machen jetzt einfach mal eine Quick-and-Dirty-Lösung, setzen eine Rule meinthalben, damit einfach Ruhe an der Front ist und gehen das Thema dann aber nochmal in einem geordneten Prozess an. Denn was mich massiv eigentlich stört in der Zusammenarbeit von IASB und IFRIG ist, dass man sich ständig in irgendeiner Form versucht wird, herauszureden, irgendetwas nicht angeht, damit meine ich jetzt nicht die Agenda Rejections, denn das sind ja verkappte Mini-Interpretationen, sondern die Dinge, wo man wirklich sagt, dazu können wir uns nicht äußern und dann müssen wir halt akzeptieren, dass da Diversity ist. Ja. Damit lässt man jeden im Regen stehen. Das bringt im Grunde genommen überhaupt nichts.
Also ich denke, mit dieser Zusammenarbeit, das ist ein absolut valider Punkt. Das meine ich aus tiefstem Herzen. Also ich glaube, dass dass es eben so ist, dass man immer jeweils das andere Gremium sozusagen nutzt, dazu nutzt, um Dinge vielleicht vermeintlich loszuwerden, die man, wo man keine schnelle Lösung sieht. Und ich habe auch den Eindruck, dass das eine Gremium über das andere dann nicht immer nur positiv spricht. Die einen sind die Praktiker, die anderen sind die Idioten. Und das ist schwierig, sozusagen. Das ist schwierig, da dann einen sinnvollen und produktiven Austausch zugunsten der Constituency letztendlich herzustellen. Und ich glaube, das wäre schon etwas, was man, aber ich weiß nicht, wo man so etwas anbringen kann, dass man, ich glaube, das ist ein Punkt, wo ich wirklich denke, wo die Organisation insgesamt besser werden kann. Ich bin ansonsten bei vielen Dingen der Meinung, jede Kritik ist berechtigt, aber es gibt sehr viele Sichtweisen und es gibt auch andere Sichtweisen. Aber da, glaube ich, hast du einen absoluten Punkt. Ich glaube, da müsste man auch, vielleicht könnte man da auch die Foundation packen und sagen, auch mehr Disziplin sozusagen reinbringen, dass da vielleicht auch ein aktiverer Austausch stattfindet. Ich weiß zwar, dass da so ein paar Alibi-Boardmitglieder aber hingeschickt werden zum IFRIG, aber die weigern sich wahrscheinlich auch vorher, das zu tun, und dann wird da irgendeiner ausgezählt, der es machen muss. Und der ist dann der arme Hans Wurst, der im ISB erstmal eins übergezogen bekommt, weil er die Position sozusagen vorbringen muss. Und ich glaube, dass da ein sehr viel aktiverer Austausch, dass das sehr zielführend wäre. Um auf den zweiten Aspekt zurückzukommen, das hört sich auf den ersten Blick auch, denke ich, sinnvoll an. Ich bin mir allerdings nicht sicher, da stellt sich mal schon die Frage der Toolbox, dürfen die das und so weiter und so fort. Also gerade beim IS-19 kann man sich ja vorstellen, was du vielleicht suggestiv angedeutet hast. Und ich glaube, das wäre sicherlich nicht zum Schaden der Constituency in dem Fall gewesen. Andererseits bin ich mir auch nicht sicher, sozusagen, wie denn selber das Board zum Beispiel auf so etwas reagieren würde und ob nicht dann doch, weil im Endeffekt das, was du sagst, natürlich von einem Teil der Constituency unterstützt würde. Der andere Teil, der vielleicht nicht mit der Lösung einverstanden ist, würde sagen, nee, das ist ja gar nicht das Mandat, das dürfen die gar nicht letztendlich. Das ist wir haben extra diese Trennlinie ganz klar gezogen, Interpretation und Standard Setting, und wir haben es schon bewusst, also wir fanden diese Trennung bisher so sinnvoll, und wenn wir jetzt anfangen, Standard Setting in dem anderen Bereich auch noch mitzumachen, dann verschwimmen die Grenzen zu stark. Und was ich nur damit sagen will, auch wenn ich da eine gewisse Sympathie habe hinsichtlich der unmittelbaren Möglichkeit, das tatsächlich stärker zu machen, sei mir nicht böse, habe ich eine gewisse Skepsis vielleicht.
Also da bin ich ja sicherlich nicht böse, ich bin auch nicht, sage ich mal, so blauäugig, dass ich glaube, dass sie das schnell umsetzen ließe. Über Mandatierung, welches Gremium was macht, kann man dann sicherlich reden. Das ist aber nicht, sage ich mal, mein Kernpunkt, sondern der Kernpunkt ist der, dass es mir wichtig wäre, die Interpretation wieder dorthin zurückzuführen, wo sie eigentlich hingehören. Denn wir schaffen im Augenblick eine Menge an Second-Level-Gap durch die Big Four, durch die Regulatoren, durch die NIFRIX, aber da könnte man sagen, gut, das ist immerhin noch innerhalb der Organisation irgendwo. Ja, wir schaffen im Grunde genommen Second-Level-Guidance, wo ich eigentlich sage, hey, das gehört eigentlich aber wirklich eher an die Organisation zurück. Aber warum machen diese Organisationen das? Schlicht und einfach, weil sich der Primärstandardsetter aus der Sache raushält. Das heißt, wenn in irgendeiner Form ein Mandant bei mir mit einem Problem anlandet und er sagt, das ist für mich jetzt absolut kriegsentscheidend, dann kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt mal zum IASB und da sagt man dann, naja, warte mal 3 Jahre, also dann lösen wir das Problem auch. Das heißt, ich muss ja in irgendeiner Form den Abschluss zumachen. So, und dann muss ich in irgendeiner Form Position beziehen. Und ihr müsst Position beziehen, wenn ihr den Abschluss erstellt. Wir müssen Position beziehen, ob wir das mittragen können, ob wir sagen, das ist irgendwo im Geiste. Und dann stelle ich mir die Frage, gut, wenn wir das machen können, warum kann ein IFRIG das nicht genauso machen? Oder eine Organisation, die irgendwo unter dem Umbrella IFRS Foundation sitzt. Das setzt aber eben voraus, dass man bereit ist, auch Dinge zu akzeptieren, die kurzfristig vielleicht halt, sagen wir mal, konzeptionell nicht gerade schön sind, aber einfach eben Rechtsfrieden bringen. Um Diversity in Practice runterzufahren.
Klar, ich glaube, das Problem ist immer, dass wenn man sich dann den Einzelsachverhalt anschaut, dann ist das immer so ganz plausibel und auch zwingend, und ich glaube, man findet auch immer genau die richtigen Beispiele, so wie mit IS-19, aber jeder hat eben in jedem Fall einen validen Punkt, warum irgendetwas drängend ist. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorher gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht, dass sozusagen immer Bits and Pieces sozusagen bearbeitet werden. Und was ich da, und ich merke auch selber mal den Widersprüche, die ich selber auch präsentiere, ja, weil ich einerseits sozusagen dann sage, ja, aber IS-9 sind klar, und dann wiederum stelle ich zurück und sage, ja, aber doch nicht nur Bits and Pieces. Also ich glaube, da bin ich in mir auch zerrissen, muss ich ganz offen zugeben. Und wenn du mir gute Beispiele nimmst, dann würde ich natürlich immer sagen, ja, genau und unbedingt. Und wenn ich mir nachher das große Ganze anschaue, dann, dann würde ich wiederum sagen, nein, ganz so habe ich es dann doch nicht gemeint. Also, es ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen bin ich da etwas persönlich zerrissen. Und jetzt mal, um auf diese sozusagen diese Second-Level-Gaps da einzugehen, ich finde auch das eigentlich nicht so, wenn ich ganz offen bin, nicht so tragisch. Wenn ich mir anschaue, was in den Big Four-Fibeln drinsteht, wenn man da selber Preparer ist, man sucht nach Antworten, bekommt man ja gar nicht so viele, wie man sich letztendlich erhofft, weil in vielen Fällen gerade diese Big Four-Fibeln dann doch auch nicht so sehr über das hinausgehen, über die Standards. Da gibt es manchmal sogar nationale Gremien oder nationale Organisationen, die sind doch etwas mutiger, als die Big Four das tatsächlich sind in ihren Verlautbarungen. Und da muss ich eher sagen, habe ich dann eher so einen Punkt. Bei den Big Four finde ich, da ist irgendwie aus meiner Sicht eine gewisse Disziplin und im Due Process drin, dass ich in wirklich wenigen Fällen eigentlich eine echte spannende Erkenntnis sozusagen finde, wo ich sage, wow, das ist ja richtig sozusagen off-standard und da sind sie mal richtig weit gegangen. Das finde ich da gar nicht so häufig. Manchmal würde ich mir freuen, wenn ich da etwas mehr finden würde. Von daher finde ich das, kann man natürlich auch anders sagen, finde ich das einen relativ vorsichtigen Weg und da bin ich gar nicht der Meinung, dass da sozusagen so viel zusätzlich über den Standard hinaus passiert. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
Sind wir jetzt ein bisschen vom Thema abgedriftet oder wollen wir
vielleicht, ja, wollen wir oder außerdem sollten wir versuchen, die Kurve zu kriegen. Ja. Ich glaube, Stoff haben wir. Ich hätte gerne noch ein Thema aufgebracht, mit der Frage, sollen wir das hier schon mal wieder rausholen aus der Mottenkiste oder noch nicht? Erwarten wir, dass der ISB in der nächsten Phase, um die es ja im Zweifel geht, viel tut an Consequential Amendments vom Framework oder nicht? Weil erwarten im Sinne von wollen wir oder hoffen wir, was die dann daraus machen, steht ja auf dem anderen Tapet. Aber wenn man eben nochmal sagt, die haben die und die Ressourcen und im Exposure Draft werden ja nun einige Dinge wohl aufgelistet, wo nach Durchziehen es eigentlich zu Standardänderungen führen würde, man sie aber weitgehend ja im Zweifel nicht anspricht. Wollen wir der Hoffnung hier schon mal laut geben, dass wir meinen, dass daher eine Welle rüberschwappt, oder wollen wir die ganz beiseite drücken?
Ich glaube, ich würde das nicht in der Agenza-Konstellation ansprechen. Ich würde das tatsächlich im Exposure-Draft nochmal zum Conceptual Framework ansprechen, weil wir das ja damals auch im Diskussionspapier angemerkt haben. Ist für mich auch, sage ich mal, jetzt nicht der ganz kriegsentscheidende Punkt. Wenn wir konkreter werden auf die Frage, was sollen wir denn in irgendeiner Form vorschlagen, dann würde mir aber zumindest mal diejenigen Themen auffallen, die im Conceptual Framework im Augenblick über Bord gegangen sind. Das heißt Abgrenzung OCI, G&V, Abgrenzung EK, FK.
Womit die Agenda dann schon wieder so voll wäre, dass wir gar nicht so viel Neues noch vorstellen.
Wobei dann die Frage ist, muss ich das in die aktive Agenda packen oder ist nicht teilweise davon auch etwas auf der Research Agenda, wo man auch sagen muss, da muss man sich vielleicht tatsächlich Gedanken machen, wie man das Thema aufnimmt. Auch das Thema G&V versus OCI kann ich ja im Grunde genommen engkapseln, kann es aber auch größer machen im Hinblick auf wollen wir auch ans Cashflow-Statement ran, wollen wir uns in irgendeiner Form gleich um Financial Statement Presentation kümmern, ja, wie weit soll das Ganze eigentlich gehen? Aber ich denke, das sind für mich eigentlich nachvollziehbare Kandidaten. Neben dem IS-19-Thema.
Weitere Wortmeldungen? Dann schließen wir hier mit die Agenda-Konsultation ab und kommen zum Micro-Hedging.